Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 8. Juli 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Und jetzt muss ich etwas sagen. Danke! Danke für die vielen, vielen Abos, die wir abgeschlossen haben. Das ist wirklich unglaublich, wie Marketing, ich gebe es zu, ich bin also selber überrascht, wie Marketing Wunder wirkt. Dadurch, dass wir jetzt am Anfang den Spot machen und nicht am Schluss, hat das Kopfdeckel eine Explosion gegeben von den Abos. Also danke vielmals allen den vielen Leuten, die jetzt ein neues Abo gewählt haben. Und natürlich auch möchte ich mich entschuldigen bei den Leuten, die jetzt langsam uns auch Mails schreiben und sagen, Kopfdeckel, jetzt langt es langsam. Der sagt immer das Gleiche, wir haben jetzt ein Abo, es langt. Aber es gibt ja sicher noch ein paar Leute, die das Abo nicht haben. Und für die muss ich es gleich mal sagen, könnt abonnieren, das ist der Weg, wie ihr es Bern einfach könnt wirklich gut unterstützen. Und löset das nebelspalter.ch Abonnement, da könnt ihr uns am meisten helfen. Gut. Ja, heute Albert Rösti. Es ist ja eben langsam Sommerferien und so weiter. Und Albert Rösti, der Vorsteher vom UVEC, hat Journalisten zu sich geholt und ist mit denen auf den Berg raufgefahren, auf den Molaison im Kanton Fribourg. Dominik, du bist dabei gewesen. Ja, was ist passiert? Was sind die Eindrücke?
Ja, gestern haben wir noch eine Warnung bekommen. Wir müssen uns gut anlegen. Es könnte Schnee haben auf dem Molaison im Juli. Und ich hatte richtig Freude gehabt, mit dem Albert Rösti im Schneegestöber ein Interview zu machen. Das ist dann nicht so gewesen. Es ist zwar neblig gewesen, wo wir auf dem Molaison 2002 Meter rauf sind. Fast bis ganz rauf mit dem Bähnli. Der letzte Teil noch zu Fuß. Wo wir dann wieder zurück in den Beiz sind, hat es plötzlich, dank dem Nebelspalter, hat sich der Nebel gespalten und die Sonne ist gekommen. Man sieht von dort wunderbar auf den Genfersee, man sieht die ganze Romandie, La Suisse Libre, wie gewisse Romans sagen, ich zweifle da ein bisschen, aber item. Und ich habe ein Interview gemacht mit ihm über die Energiepolitik. Er hat informiert über die grossen Linien in seinem Departement, Energieversorgung, Ernährungssicherheit. Er will sich ans Klima anpassen, er hat aber auch darauf hingewiesen, und das habe ich herzig gefunden, obwohl Bergsturz im Blatten das grösste Risiko vom Klimawandel sei eigentlich in der linksgrünen heissen Städte. Das habe ich ganz gut gefunden. Er hat sich für die Besiedlung der Alpen ausgesprochen. Und bei der Energieversorgung hat er das gesagt, wo er eigentlich immer sagt, man braucht mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom. Man braucht kurz- und mittelfristig Erneuerbare, vor allem Wasserkraft, die von linksgrün blockiert wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann braucht man Technologieoffenheit, sprich Atom, Atom, Atom.
Genau, und ich bin absolut zuversichtlich, dass wir den Albert Rösti noch dazu bringen, dass er auch als Bundesrat dann mal sagt, Atom, 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 das ist so ein wunderschönes Wort. Das sind ja wirklich, das ist ja eine Hymne auch der Albert Rösti, wo ja Chorel gern singt, soll dann auch mal Atom, Atom, Atom singen. Jetzt, da sind viele Journalisten gegangen, wie ist er angekommen, was haben die Journalisten so gefragt, wie wird er so eingeschätzt von den Mainstream-Medien?
Ja, er ist schon immer noch unter Verdacht, oder, dass er halt ein Bürgerlicher ist, oder?
Also,
oder?
Also er hat 5 Bürgerliche, schlimm.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, man kann ja nicht genug links sein, wenn man Bundesrat ist für gewisse Leute. Aber das Interessante ist, an was mache ich das fest, oder? Er hat zum Beispiel betont, es gäbe ja Journalisten, die ihn kritisieren, dass er zu wenig mich. Aber er hat also, und das störe die, die wenig Gesetze wählen, da hat er mich angeschaut, es störe die, aber er hat also das Jahr schon 4 Gesetze in Kraft gesetzt, oder? Hat er die aufgezählt, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, das Stromgesetz, das Klima- und Innovationsgesetz, das Kreislaufgesetz, ehrlich gesagt habe ich von dem noch gar nie gehört, das müssen wir mal anschauen, was das für ein komisches Gesetz ist, aber er hat betont, dass er etwas macht. Er hat auch betont, oder, dass er an sich, wenn es denn nicht nötig sei, brauche ich kein Atomkraftwerk, oder? Aber es sei einfach möglich, dass es nötig sei. Man müsse dekarbonisieren, man müsse sehr viel mehr Strom haben. Das ist seine Message ja schon von ganz am Anfang an. Und ich glaube, er probiert dort auch, sagen wir, bei der Klimafrage jetzt nicht nur irgendeine Schlacht aufzumachen, das ist auch nicht die Aufgabe von ihm als Bundesrat, sondern er muss wirklich, und das hat er betont, heute noch mehr als noch vor 2 Jahren, wir brauchen wirklich Strom, vor allem im Winter. Und er hat dann im Interview mit mir, das ich unten verlinke, hat er auch betont, das Problem ist halt, dass das von linksgrünen Organisationen, teilweise auch von ihren linksgrünen Exponenten im Parlament, verhindert wird. Und dann bringen alle Beschleunigungserlass. Er bringt ja da ständig Beschleunigung für den Netzausbau, Beschleunigung für den Wind, Beschleunigung für Solar. Das bringt dann alles nichts mehr, wenn man nicht wirklich will, mehr Strom im Inland produzieren.
Gut, ich unterstelle ja Albert Rösti immer, dass er das ja so gewusst hat, dass die Grünen einfach, ja, wie soll ich sagen,
es ist
ja
nicht
ideologisch,
so.
Zu ideologisch sind, genau. Um das zuzulassen, dass man eben die Wasserkraft wirklich ausbaut und dass die Grünen einfach sich selber in die Luft sprengen, weil sie am Schluss einfach überall Nein sagen. Sie sagen dann am Schluss überall Nein und am Schluss ist es eben genau da, was wir gesagt haben, sie wollen ins Mittelalter. Es ist einfach die Steinzeit, was heisst Mittelalter? Steinzeit. Es ist einfach die Steinzeit-Partei und da meine ich ganz ernst, das sind Leute, die eigentlich Modernisierung immer noch nicht akzeptiert haben, finden das eigentlich nicht so gut, dass wir so viel Konsum haben, so viel Wohlstand, dass es so viele Menschen gibt auf der Welt. Alles das, so viel Energie verbraucht wird und so weiter, all das passt ihnen eigentlich nicht. Deshalb sagen sie auch überall Nein. Sie wollen das Problem gar nicht lösen vom Klimawandel, sondern sie wollen es wirklich einfach im Prinzip offen halten, damit sie die ganze Zeit den Staat können ausbauen können. Und der Staat macht den Zeug, der nichts bringt, wo der Klimawandel überhaupt nicht irgendwie abbremsen. Aber die Grünen haben ein gutes Gewissen. Aber beim Albert Rösti, wenn wir jetzt mal sagen, es gehört dann langsam dann schon so zu einer erfahrenen Bundesrat. Was ist so die Bilanz bis jetzt?
Ja, ich glaube, er hat viel erreicht, wenn man nur schon in der Kommunikation schaut, eben die Verschiebung. Wenn du dich erinnerst, Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga ist immer um die Energiewende gegangen. Und zwar koste es, was es wolle und sogar möglicherweise auf Kosten von einer sicheren Energieversorgung. Und ich meine, er hat dort schon, das Ruder ist komplett an einem anderen Ort. Es hat ihm natürlich auch geholfen, dass Klima-Alarmismus ein bisschen vorbei ist. Es glaubt einfach niemand mehr. Es hat ihm auch geholfen, dass es, dass es einen bürgerlichen Backlash generell gibt, auch im Parlament. Also 2023 ist natürlich für bürgerliche Politik eigentlich eine gute Wahl gewesen. 2019 ist der grosse Ausreißer gewesen. Und er macht es relativ clever. Ich glaube, er hat dann auch noch geredet über Verkehrsinfrastruktur. Ich meine, auch dort hat er zwar die Abstimmung verloren und er sagt, er wird sich selbstverständlich an das halten, aber er lässt jetzt eine grosse Verkehrskonzeption machen. Also, es ist halt wirklich, ich glaube, das ist das, was er ein bisschen macht, ist das Bohren, das langfristige Bohren von dicken Brettern. Und ich glaube, das musst du als Bürgerlicher sowieso, wenn du linke Medien musst überzeugen. Ich glaube aber auch, dass das zu unserem System einfach auch passt. Wenn du wirklich, dann sagst du, ja gut, jetzt haben wir das abgelehnt, die Projekte, die meine Vorgängerin ja gebracht hat. Jetzt tun wir uns aber überlegen, wie die Verkehrsinfrastruktur angesichts von einer anwachsenden Schweiz, 10 Millionen Schweiz, irgendwann einmal wird aussehen müssen. Und dann musst du mit Fach- und Sachwissen können brillieren, die dann möglicherweise wieder Mehrheiten kriegen.
Gut, und auf jeden Fall ist er guter gelaunt, oder? Das ist ja, finde ich, muss jetzt auch mal sagen, beim Albert Rösti wirklich das Phänomen. Man hat nicht das Gefühl, dass der je überlastet ist, oder? Er ist immer gut gelaunt, er ist locker, entspannt. Also, ich meine, ich finde das ganz verrückt, weil es ist ja wirklich ein absoluter Verschleißjob, ein schöner Job, oder? Ich würde es also wirklich betonen. Bundesrat sein ist sicher etwas vom Schönsten, was man in diesem Land darf sein. Würde ich auch mal betonen, aber es ist sicher streng. Und beim Albert Rösti, das finde ich unglaublich positiv, da hat man immer das Gefühl, der macht das gern. Der macht das gern, er nährt sich von dem Job, er hat Freude an dem Job und er ist auch jemand, wo einfach, das hast du jetzt erwähnt und das finde ich auch, die politische Kultur und auch die Politik in der Schweiz einfach super versteht und auch beherrscht. Also von dem her ist klar, dass er eben auch viel erreicht.
Wir haben dann auch noch der Pierre Nebel von RTS hat ihn provoziert, dass er auch noch gejutzt hat auf dem Molaison oben, als Zeichen auch, wie gut dass es ihm geht. Auch das Video findet er auf nebelspalter.ch verlinkt.
Gut, okay, gehen wir zu einem anderen Thema. Katharina Fontana, die tut sich immer mehr zur Rächerin von den bilateralen Verträgen. Also sie ist wirklich das Schlossgespenst von diesen armen Siechen, wo die miserabelsten Verträge seit, sollen wir sagen, seit dem Unterwerfungsvertrag von der Helvetier gegenüber Julius Caesar, das ist ja nur ein Joch gewesen, wo wir alle haben müssen, wir armen Siechen, Helvetier haben müssen unterdurchreuchen und die Römer haben zugeschaut. Das ist, damals ein schlimmer, schlimmer Vertrag gewesen und jetzt die Rahmenverträge sind etwa ähnlich schlecht, muss ich sagen. Und Katharina Fontana hat heute nachgelegt in der NZZ auch wieder ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen, wo so viel Unsinn, nein, nicht Unsinn, also so viel Propaganda erzählt wird von unseren Behörden. Wir zahlen die Behörden, denkt immer daran denken, alle die Beamten, die Diplomaten, die werden von uns gezahlt, damit sie uns noch anlügen. Dominik, was hat sie gesagt?
Ja, ihr habt das alle schon mal gehört, oder? Es wird von den Befürwortern von den Rahmenverträgen gesagt, wir können immer Nein sagen. Wir können doch Nein sagen, dann sagen wir halt Nein. Oder irgendwie so wird gesagt, oder? Und sie kann halt aufzeigen, dass von diesen insgesamt 7 Verträgen ist eigentlich nur bei 2 so, dass die Schweiz muss die Sachen übernehmen, also das sogenannte Äquivalenzprinzip, also dass wir dann die EU-Normen in der Schweiz übernehmen und dann tut die EU sagen, jawohl Schweiz, ihr habt es so übernommen, wie wir zufrieden sind. Also danke vielmals. Ja, bei den anderen 5, auch bei der, wo ich drüber geschrieben habe, im Lebensmittelgesetzbereich, oder wo ein riesiger Regulierungsbereich ist, oder mit Tausenden von Verordnungsseiten. Dort ist es eben auch so, dass man es einfach einmal vorläufig anwendet und die Schweiz sozusagen dort ein bisschen konsultiert wird und sagt, ja, also gut, das gehört jetzt halt dazu. Und nachher wendet man es an. Und dann gilt es bereits direkt in der Schweiz, ohne dass das Parlament etwas zu sagen hat. Also es nicht einmal, sie können nicht einmal nachvollziehen, sondern es ist direkt anwendbar. Und das ist natürlich, ja, für es ist einfach die Behauptung, wir können Nein sagen. Es stimmt halt einfach nicht.
Aber wenn wir jetzt eben, das wird direkt übernommen in unser Gesetz, also wirklich direkt, oder? Die Gesetze von der EU gelten direkt, das müsst ihr euch mal vorstellen.
Gar nicht übernehmen.
Ja, eben, das ist nicht übernehmen, sondern die gelten direkt, als wären wir, Gopferdeckel, eine Provinz von der EU, oder? Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt nachher aber gleich dagegen sind, wie läuft es denn? Wie ist denn der Prozess? Wenn man jetzt eben gleich findet, ja, nein, das wollen wir jetzt nicht. Zum Beispiel die Unionsbürgerrichtlinie, die tun den Familiennachzug noch mehr ausdehnen. Nicht nur die Schwiegereltern und Großeltern und die Eltern von den Schwiegereltern dürfen kommen, sondern alle Cousins, alle Onkels und alle Tanten. Das kann ja durchaus sein. Was kann denn die Schweiz noch machen?
Ja, sie kann einfach zuerst das nicht machen. Jetzt bei der Personenfreizügigkeit ist es natürlich so, dass es wahrscheinlich gar keinen Ausweg gibt. Das hat Katharina Fontana ja auch geschrieben. Und das ist so, weil das Bundesgericht direkt diese Sachen anwendet. Oder spätestens, wenn es einen Entscheid gibt vom Gerichtshof der EU, dann kann jemand in der Schweiz, wo, sagen wir, einen ähnlich gelagerten Fall hat, kann sagen, ja, nein, ich habe Anspruch, zum Beispiel auf einen Daueraufenthalt in der Schweiz. Der Fall geht dann über mehrere Instanzen bis zum Bundesgericht und das Bundesgericht tut, den richterlichen Spruch von Luxemburg dann anwenden. Also, es geht gar nicht mehr ins Parlament, es geht auch nicht zu den Diplomaten, sondern es ist direkt. Wir sind faktisch eben so etwas wie ein Mitglied, oder? Und das muss man schon sagen, das ist.
Mitglied dürfen wenigstens noch mitentscheiden. Wir dürfen nicht mitentscheiden. Ja. Wir nehmen es nur entgegen. Also wir sind ehrlich, wir sind wirklich eine Kolonie. Es ist ein Kolonialvertrag. Also so haben irgendwo Britisch-Indien ist so angewiesen gewesen auf London. Algerien hat so aus Paris gehört, was sie sollen machen. Es ist unglaublich, was die Diplomaten, die absolut unfähige Diplomaten uns zumuten. Und was ich auch noch interessant finde, Dominik, und das tut Katharina Fontana noch gut rausstreichen, oder? Letztlich sind wir dann auf EDA angewiesen. Das EDA ist, also Diplomaten vom EDA hocken dann in Brüssel und schauen ein bisschen, was da alles kommt. Und wenn sie dann vielleicht etwas sehen, was sie nicht so gut finden, zum Beispiel die Spesenordnung für Diplomaten ist nicht mehr so günstig. Sie dürfen nicht mehr Business Class fliegen, die armen Siechen. Dann müssen sie reklamieren. Also wir sind total angewiesen auf die Beamten und Diplomaten, die jetzt schon zeigen, wie sie europhil sind, wie sie am liebsten würden in Brüssel einfach auch Mitglied werden. Auf die Leute sind wir ausgerechnet, auf die Leute sind wir nachher angewiesen, dass die im Prinzip nachher unser Frühwarnsystem sind und sagen, du, da kommt ein Zeug auf uns zu, wo wir eigentlich nicht so gut finden und dann muss das Parlament mal das anschauen. Also es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Und wenn da die Leute sagen, automatische Rechtsübernahme, nein, es ist egal, alles, das ist einfach, Entschuldigung, es ist eine Lüge. Es ist wirklich eine Lüge. Es tut mir leid, ich brauche das Wort nicht so häufig.
Ja, es ist noch lustig, oder wie Befürworter oder die EU-Taliban reagieren. Also unsere Lieblings-EU-Turbo, Elisabeth Schneider-Schneider, zahlte EU-Lobbyistin als Präsidentin von der Handelskammer bei der Basel. Sie schreibt, also sie ist richtig hässig, merkst du, oder? Es wird auch nicht wahrer, wenn es die NZZ zigmal schreibt, die Schweiz übernimmt EU-Recht nicht automatisch, sondern demokratisch durch Bundesrat, Parlament und Volk. Das ist wieder leid, oder? Weil es direkt anwendbar ist. Das stimmt nicht, Elisabeth Schneider-Schneider. Und dann kommt der Höhepunkt. Dynamische Rechtsübernahme ist kein Kontrollverlust, sondern ein bewusster Entscheid. Ja, ein bewusster Entscheid für was? Zum Kontrollverlust natürlich. Ja,
nein, wir sind eigentlich wirklich die traurigste Kolonie, die es je gegeben hat, weil wir freiwillig sagen, wir wollen eine Kolonie sein. Wir wollen eine Kolonie. Bitte, 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 tönt uns kolonisieren. Bissen gut. Wir finden es so gut. Elisabeth Schneider. Schneider kommt mir wirklich vor wie eine afrikanische Häuptlingsfrau, die sagt, bitte kommt, Franzosen, tönt uns ein Dorf einfach besetzen. Bissen gut, bitte.
Alles wird besser.
Es ist also wirklich ganz schlimm. Und dass das eine Volksvertreterin soll sein, die soll sich doch bitte ins Europäische Parlament wählen lassen. Da können sie ja irgendwie von der autonomen Republik Liestel, können sie ja dann
Biel Bänken.
Ja, Biel Bänken kann sie dann vertreten im Europäischen Parlament. Nein, also ich finde das eine Zumutung. Wahrscheinlich wird sie ja die Legislatur beschließen und wird nicht mehr antreten. Aber wenn es so wäre, nicht wäre, hey, dass die Baselbieter, wo so tüchtige Eidgenossen sind, so lange eine so eine Nationalrätin gewählt haben, ist ja auch. Ist auch bitter. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz gut. Super Auftritt. Super, 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 super. Nathalie Rickli im Kanton Zürich. Dominik, um was geht's?
Ja, Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli. Sie will, dass Transgender-Operationen bei Minderjährigen verboten werden, wenn sie irreversibel sind, oder? Und sie sieht eine Zunahme von solchen Eingriffen, oder? Als Folge von Aufklärung und Akzeptanz von so Geschlechtsumwandlungen. Aber sie sagt, es ist gefährlich. Es ist möglicherweise eben so, dass man dann Sachen macht, die nicht reversibel sind und die dann wirklich zu Problemen führen bei Leuten, die sich plötzlich anders entscheiden. Und darum Geschlechtsanpassungen erst mit 18. Und das Interessante ist, das ist ja genau das, was wir im letzten Politbarometer die Leute auch gefragt haben und unsere repräsentativen Befragungen haben ergeben, dass die Schweizer Bevölkerung das genauso sieht. Sie sehen auch ein Vetorecht der Eltern in so einem Fall. Also, dass die Eltern eben können sagen, nein, wir machen jetzt das nicht, wir warten zu. Und das links-grüne Zürich schon bereits am Durchdrehen. Aber ich denke, das ist jetzt einfach Common Sense. Und ich tue beides verlinken, das, was Nathalie Rickli gesagt hat, und selbstverständlich unsere Befragungsergebnisse.
Ich meine, es ist doch ein vollkommener No-Brainer. Ich meine, unter 18 dürfen wir im Kanton Zürich keinen Alkohol kaufen, ohne dass man muss ja nachher den Ausweis zeigen. Aber eine Geschlechtsumwandlung soll das Kind praktisch selber entscheiden oder der Lehrer, oder ich weiss nicht. Und die Eltern dürfen nicht einmal etwas dagegen haben. Also, wo sind wir eigentlich? Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand volljährig ist und findet, ja, ich bin jetzt eine Frau oder ich bin ein Mann, je nachdem. Das ist mir wirklich, das ist mir einerlei. Ich finde, das sollen die Leute selber entscheiden. Aber sie sollen es als Erwachsene entscheiden. Und sie müssen selber entscheiden. Und es kann nicht sein, dass Kind, so etwas können entscheiden. Das können Kinder nicht entscheiden. Das ist ja der Witz. Das ist die Verantwortung von uns Erwachsene, wir schützen unsere Kinder. Wir wissen gewisse Sachen besser. Wir sagen auf dem Spielplatz auch, bitte geh nicht so weit rauf, da könntest du runterfallen und nachher hast du irgendwie Hals gebrochen. Da dürfen wir dann noch, als Eltern dürfen wir dann noch sagen, ja, das Coca-Cola darfst du jetzt nicht trinken, ist ein bisschen viel Zucker. Aber eine Geschlechtsumwandlung, da sollen wir nichts sagen haben als Erwachsene. Nein, das ist ja absurd. Aber man muss Nathalie Rickli loben, weil das braucht ein bisschen Mut, oder? Da sieht man nämlich, wie birrenweich unsere Medien sind natürlich auch, aber auch wie die Linksgrünen, also die sind so out of touch. Du hast gesagt, oder, mit dem Stimmungsbarometer, wo das nämlich völlig zeigt, das ist völlig klar. Eine grosse Mehrheit der Leute sieht das genau gleich, aber in den Medien kommt man den Eindruck über, nein, das ist jetzt wieder ganz speziell, was da die SVP-Regierungsrätin vorschlägt. Nein, das ist sehr gut. Loben, loben, loben. Gut. Gehen wir noch zu einem typischen, wirklich zu einem richtigen Strombaron, der sich auf Kosten der Steuerzahler lässt stopfen wie eine Gans. Wer ist das?
Ja, man kann sagen, das ist der Mafiaboss von der Strombaron, der Yves Zumwalt. Das ist der Chef, oder wie man heute sagt, der CEO vom Monopolnetzbetreiber in der Schweiz namens Swissgrid. Die Firma ist im Besitz von der Elektrizitätswerke, die wiederum im Besitz sind von den Kantonen und Gemeinden. wo übrigens der Albert Rösti in meinem Interview kritisiert, dass sie zu wenig investieren in der Schweiz, oder? Aber sie tun gerne garnieren in der Schweiz, nämlich bei dieser Netzgesellschaft. Und die kommt das Geld über von allen euch da draussen, von der sogenannten Netzzuschlag, der fix ist, wo man muss zahlen pro Kilowattstunde und wo sie dann sollen eigentlich, wir sollen jetzt mit dem neue Netz bauen. Das machen sie auch, zu einem kleinen Teil. Aber ganz viel Geld landet auch noch sonst. Die Firma macht 100 Millionen Franken Gewinn im letzten Jahr. Davon hat sie 30 Millionen wieder an die Elektrizitätswerke ausgeschüttet. Der Rest hat man auf die Seite gelegt für irgendetwas. Ich weiß auch nicht. Also, letztlich haben wir 100 Millionen Franken zu viel gezahlt. Das muss man mal festhalten. Und dann, aus dem Geld, das dort auch noch anfließt, tut man 900.000 Franken Lohn zahlen an CEO bei einem Geschäft, eben, wo ein Monopolbetrieb ist. Das ist wirklich absurd. Es ist, mir vergoldet das Netz, das Strombarone, hat der Preisüberwacher Meierhans Mitti auch schon mal gesagt. Und ich bin nicht immer gleicher Meinung wie er, aber da hat er recht.
Also ich muss sagen, das ist einfach unverschämt. Oder? Das ist unverschämt. Ich meine, der Job, den der macht, ist jetzt etwas so schwierig wie früher noch der Bahnwärter. Der Bahnwärter, der die Barriere muss aufentun und abentun, ist auch ein Monopol.
Das ist eine Verantwortung.
Da gibt es ja gar nicht. 900.000 Franken, das ist mehr, wenn wir jetzt gerade bei den Staatsbetrieben sind. Das ist mehr als der SBB, der SBB-CEO hat. Das ist mehr als der Post-CEO hat. Das ist fast so viel wie der von der Swisscom, dass das hat. Nein, ich meine, wo sind wir eigentlich? Dass einer, der in so einer absolut gesicherten Stellung ist, wo er wirklich den ganzen Tag kann einfach da sitzen und seine Bleistift kann spitzen, dass der 900.000 Franken bezieht vom Steuerzahler. Vom Steuerzahler. Oder der Zumwalt, der würde ja in privater Wirtschaft nie einen Job bekommen und nie so ein Salär machen. Und das ist eben auch etwas vom Schlimmsten, was wir haben zurzeit, die Verstaatlichung von so vielen Wirtschaftsbetrieben. Ich meine, die ganze Energiewirtschaft ist ja nur noch staatlich, einfach kantonal, deshalb ist den Leuten das nicht so bewusst. Oder auch städtisch, also von den Gemeinden und so weiter. Grosser Teil von unserer Wirtschaft ist langsam staatlich und dann sind alles so Manager, die einfach natürlich wissen, im privaten Wettbewerb ist es viel, viel strenger. Gehen dann gerne in solche Staatsbetriebe und hocken rum und garnieren den unglaublich hohen Lohn. Das ist Abzockerei. Immer gestützt übrigens von der SP und von den Grünen. Das sind alles so Manager, die nachher wahnsinnig gehätschelt werden von der Linken. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Nochmal über die loben, den Guy Parmelin. Was hat er erreicht?
Ja, es ist schon ein bisschen her, aber wir müssen es wirklich erwähnen. Das Freihandelsabkommen Mercosur, das ist mit südamerikanischen Staaten, ist jetzt definitiv unter Dach und Fach. Wir haben letzte Woche gesehen, der Guy Parmelin in Argentinien das unterzeichnen. Und natürlich müssen wir dann das noch genau anschauen. Das Parlament wird drüber schauen und so weiter, wie das genau aussieht. Aber ich finde es schon noch einfach, wie der Guy Parmelin da einfach Schritt für Schritt das Freihandelsabkommen um Freihandelsabkommen oder macht und vorwärts macht und damit eben Chancen eröffnet und mit anderen Ländern Handelsbetriebe für die Schweizer Wirtschaft breiter aufgestellt sein, global offen sein, weltoffen sein. Und lustigerweise, es gibt keine Personenfreizügigkeit mit Argentinien und Brasilien in Zukunft. Es gibt auch, wir müssen keinen Kohäsionsbeitrag zahlen, wir müssen kein argentinisches Recht übernehmen, wobei das in Argentinien mit dem Javier Milei vielleicht noch gut wäre, aber item. Ich meine, es ist einfach ein normales Freihandelsabkommen, wo man auch, wenn man Streit hat, tut man das miteinander schlichten. Wir müssen nicht das argentinische höchste Gericht tut nicht irgendwie einen Entscheid oder eine Auslegung machen oder irgendwie so Gugus. Es ist einfach der gute alte Freihandel. Und wie der Guy Parmelin das vorantreibt, Schritt für Schritt, immer auch schaut, dass Bauern an Bord sind. Oder das ist ein bisschen heikel. Argentinisches Rindfleisch ist zwar gut, aber ich finde auch, die Schweizer Bauern müssen nicht so Angst haben, weil Schweizer Fleisch ist eigentlich noch besser. Aber wie er es macht, das muss man einfach einmal festhalten.
Nein, absolut gratulieren. Ich würde auch noch sagen, Personenfreizügigkeit hätte ich jetzt lieber mit Argentinien als mit Rumänien, muss ich sagen.
Ja.
Ich bin ein bisschen weniger kriminell als die meisten Rumänen, die zu uns kommen. Also von dem her wäre das viel besser, wäre viel lohnender. Das ist überhaupt ein sehr sympathisches Land, Argentinien, und jetzt natürlich sowieso, klar. Aber das Zweite vielleicht, wo wir noch genauer anschauen müssen, die Pharmaindustrie ist gar nicht glücklich, weil der Patentschutz ist nicht so wahnsinnig wasserdicht gesichert. Es liegt aber, so viel ich weiss, eben durchaus auch ein bisschen an der EU. Und was mich stört bei der Pharma, oder die Pharma ist immer wahnsinnig kritisch und sehr präzise bei diesen Freihandelsabkommen, wenn es eben um den Patentschutz geht. Das finde ich auch richtig. Da bin ich absolut dafür. Ich bin für den härtesten Patentschutz, den es überhaupt geben kann. Aber die gleiche Pharmaindustrie schluckt jeden Schrott, der aus Brüssel kommt. Jeden. Und einmal hat man schon das Gefühl, ich würde euch wünschen, dass Brüssel mit dieser dynamischen Rechtsübernahme das Patentrecht aushöhlt und eher Kopfendeckel in die Röhre schaut. Es ist unglaublich, wie eine Branche, eine wichtige Branche, aber politisch eine der naivsten Branchen der Welt, unser Land in Abgrund rittet mit dieser Kampagne für die Rahmenverträge. Wir haben Frau Schneider-Schneider erwähnt, auch zahlt von der Pharmaindustrie, reine Lobbyistin von Roche und Novartis. Also das ist dann auch wieder etwas, was einen wahnsinnig aufregt. Bei Mercosur bin ich wahrscheinlich sogar auf der Seite von der Pharmaindustrie. Ich habe es nicht gern, wenn der Patentschutz noch einmal ausgehöhlt wird. Aber eben, die gleichen schlucken alles, was aus Brüssel kommt, weil sie halt geführt sind von Deutschen. Das ist auch noch wichtig. Gut. Haben wir wieder mal einmal ein bisschen Xenophobie gepflegt. In Bern einfach.
Das ist immer gut.
Gut, das war es. Bern einfach mit Dominik Feusen und Markus Somm. Am 8. Juli 2025. Abonnieren ist klar, müssen wir nicht mehr erwähnen. Nebelspalten.ch, das ist die Adresse. Unbedingt abonnieren. Auch wenn ihr Deutsche sind, dürft ihr abonnieren. Dann lernt ihr uns Schweizer kennen. Zweitens, nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind, das ist normal, das ist intelligent, das ist der gesunde Menschenverstand und alles andere ist abgehoben, akademisch und dumm. So, das ist das Wort zum Dienstag. Gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch